Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der bereits einmal gekommen ist, um uns Erlösung zu bringen und der versprochen hat, auch ein zweites Mal zu kommen, dann aber um das Gericht zu üben. ...20 Kilo Gepäck auf dem Rücken, die sengende Sonne im Gesicht und 20 Kilometer Fußmarsch bis zum nächsten Dorf, in dem es hoffentlich frisches Wasser gibt. Als Thomas Renger, damals 13, mit seiner Sippe durch Tschechien marschierte, war er kurz vor einem Nervenzusammenbruch, so müde, so durstig. Nicht nur einmal schoss es ihm durch den Kopf, das schaffen wir nicht. Aber irgendwie ging es dann doch immer wieder weiter, bis sie endlich ihr Ziel erreichten. Weil unser Gruppenführer für gute Stimmung sorgte, erinnert sich der Berliner Schüler heute 5 Jahre später an dieses Erlebnis. Thomas Renger ist stellvertretender Stammesführer im Berliner Pfadfinderstamm Burgund. Und er ist einer von 200.000 Pfadfindern in Deutschland und einer von 38 Millionen weltweit. Am 1. August 2007 feierte die größte Jugendbewegung der Welt ihr 100-jähriges Bestehen. Seit der britische General Robert Baden-Powell 1907 22 Jungen zum Zelten auf die Insel Brownsea eingeladen hat, haben sich rund 300 Millionen Kinder und Jugendliche der Pfadfinderbewegung angeschlossen, die mit Ausnahme von Nordkorea, Laos, Birma, Andorra, China und Kuba in sonst allen Ländern der Welt Organisationen hat. Ihr Motto: Alle Zeit bereit. Das ist ein Artikel aus der Welt vom 30.07.2007, also schon etwas älter. Aber dieser Ausruf, alle Zeit bereit, steht immer noch. Und keine Sorge, die Predigt heute soll keine Werbeveranstaltung für die Pfadfinder werden, falls da jemand Sorgen hat. Dennoch habe ich diesen Artikel bewusst gewählt, denn alle Zeit bereit waren die meisten Menschen eben nicht, als das weltbewegende Ereignis geschah, an das wir uns in 2 Tagen ganz bewusst erinnern möchten. Die erste Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Maria, Josef, Zacharias, seine Frau und man könnte jetzt noch Simeon dazu nehmen und die Prophetin Anna. Das ist eine Liste von 6 Personen. Diese Leute haben bewusst auf die Ankunft des Herrn gewartet oder waren zumindest nicht völlig überrascht, als er kam. Und das war's. 6 Leute. Eine sehr, sehr spärliche Liste, wenn man bedenkt, dass immerhin der Schöpfer dieser Welt zu seinen Geschöpfen gekommen ist. Alle Zeit bereit. Auch wenn ich keine Werbung für die Pfadfinder machen möchte, will ich doch gerne dieses Motto gebrauchen und die heutige Predigt damit betiteln: Alle Zeit bereit. Das Thema der Bereitschaft ist ein Thema, welches sich durch die ganze Bibel hindurch zieht. Schon im Alten Testament forderte Gott das Volk Israel dazu auf, bereit zu sein. Ja, zum Beispiel auf das Kommen des Messias, so haben wir es schon letzten Sonntag in der Predigt von Thomas gehört, auch in der Predigt von Erich ging es um das Thema Ankunft, Erwartung und ich bin einfach froh, wie Gott das führt. Auch Paul hat heute diese Thematik wieder aufgegriffen und ich denke nicht, dass uns das jetzt zu der Einstellung verführen sollte, kennen wir schon alles, sondern ganz im Gegenteil, dass Gott uns vielleicht gerade deshalb bewusst an dieses Thema erinnern möchte. So haben wir schon im Alten Testament gelesen, Propheten wie Mose, Jesaja, andere Propheten ermahnten das Volk immer wieder zur Wachsamkeit, zur Bereitschaft. Und dann kam der lang ersehnte Messias. Jesus Christus kam auf diese Erde, aber die Aufforderung zur Wachsamkeit verlor trotzdem nicht an Bedeutung. Jesus Christus selbst forderte seine Jünger mehrmals und eindringlich dazu auf, bereit zu sein, wenn er ein zweites Mal, wenn er erneut auf diese Erde kommen wird, dann aber nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Und auch in den Briefen der Apostel an die Gemeinden hinterlässt diese Thematik konstant ihre Spur. Ich denke, fast alle Briefe, seien sie von Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, fast alle Briefe haben mal mehr, mal weniger Aufforderungen oder Ermahnungen zur Bereitschaft und Wachsamkeit, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Und so ist der Predigttext, den wir uns heute etwas näher betrachten wollen, Eben solch eine Aufforderung des Apostel Paulus an die Gemeinde zur Wachsamkeit und zur Bereitschaft auf das Wiederkommen Christi. Zu finden ist der Text im 1. Thessalonicher Brief. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich gerne ganz kurz auf den Kontext dieses Briefes eingehen. Das ist für uns dann auch ein bisschen leichter nachzuvollziehen, ja, in welchem geschichtlichen Hintergrund ist dieser Brief entstanden. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, also an gläubige Christen. Das Besondere an dieser Gemeinde war, dass Paulus für ihre Gründung eigentlich nur 3 bis 4 Wochen Zeit hatte. Das können wir in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und 3 bis 4 Wochen, also das ist eine sehr, sehr sportliche Zeit für Gemeindegründung. Wirklich enorm knapp. Ihr könnt euch vorstellen, in dieser Zeit hat Paulus den Thessalonichern trotzdem so viel mitgeben können, dass er in diesem Brief jetzt unter anderem über das Thema Wiederkunft des Herrn redet. Ja? Also wenn wir heute einen Neubekehrten haben, dann sagen wir, die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln, ja? Das lässt du erstmal 5 Jahre ruhen und dann liest du das. Aber Paulus hat da nach 3 Wochen mit angefangen. Er hat da sehr früh mit begonnen, über dieses Thema zu sprechen. Und er hat diesen Brief relativ kurz, nachdem er aus dieser Stadt weg musste, da gab es einige Schwierigkeiten, er musste die Stadt verlassen. Und weil ihm die Gemeinde so am Herzen lag, wie viele anderen Gemeinden auch, hat er einen Brief später geschrieben. Er erkundet sich über das Wohlergehen der Gemeinde und er gibt ihnen einige Ermutigung, Ermahnung und ja, einige Hinweise mit auf den Weg. Dieser Brief ist also vor allem ein Brief an junge Christen, aber das heißt nicht, dass jemand, der jetzt schon länger Christ ist, ihn nicht mehr lesen braucht. Ganz im Gegenteil. Und das Thema, die Wiederkunft des Herrn, beginnt eigentlich schon im Laufe des 4. Kapitels. Aber der Text, mit dem wir einsteigen wollen, der befindet sich im 5. Kapitel, 1. Thessalonicher Kapitel 5. Und ich werde die Verse 1 bis Vers 11 lesen, wobei der Vers 1 und 11 nur den Rahmen bilden. Die Lehre ziehen wir dann aus den Versen dazwischen. Ich werde den gesamten Text lesen, und zwar aus der Elberfelder Übersetzung. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein, denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht. Und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens, sein Brustpanzer, und der Liebe, und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einander den anderen, wie ihr auch tut. Soweit der Text. Ich möchte den Text heute mit uns in 6 Unterpunkten behandeln. Ich fände es auch schöner, wenn er 3 hätte, aber er liefert uns nun mal 6, deswegen sind es jetzt 6. Zur leichteren Übersicht habe ich aber eine Folie mitgebracht, es gibt auch nur diese eine Folie und da werden wir nach und nach die Punkte einfach immer wieder sehen, sodass wir dem ganzen Verlauf besser folgen können. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Als wir den Text gerade eben gelesen haben, da lasen wir nach einer Überleitung von Paulus oder Einleitung in die Thematik, die Worte, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt. Und so soll auch der erste Punkt lauten, der Tag des Herrn wird kommen. Was hat es im Wort Gottes mit diesem Tag des Herrn auf sich? Nun, der Begriff Tag des Herrn ist kein neuer Begriff, den Paulus hier einführt. Es gibt diese Formulierung bereits sehr häufig im Alten Testament. Ganz oft haben die Propheten, sei es Jesaja, sei es Jeremia, Daniel oder die kleinen Propheten, über diesen Tag des Herrn gesprochen. Und wenn man die Stellen über den Tag des Herrn in ihrer Gesamtheit betrachtet, dann fallen uns insgesamt unter anderem 3 Dinge auf. Erstens, der Tag des Herrn ist kein 24-Stunden-Tag. Ja, also bei diesem Tag oder bei dieser Bezeichnung ist kein Tag in unserem Verständnis gemeint, beginnt morgens und endet dann abends oder halt nach 24 Stunden, sondern es ist ein bestimmter Zeitraum gemeint. Ja, ähnlich ist das auch bei dem Begriff Tag der Gnade. Im Hebräer 3, ab Vers 7 können wir davon lesen. Auch da ist kein einziger Tag gemeint, an dem die Gnade da ist, sondern ein gesamter Zeitraum. Und in diesem Zeitraum dürfen wir noch leben. Zweitens, der Tag des Herrn steht für eine Zeit, in der der Herr persönlich Gerechtigkeit und Gericht auf dieser Erde ausüben wird. In Jesaja Kapitel 2, Vers 12, wer mitschreibt, kann sich das notieren, da könnt ihr das nachlesen, da wird ganz klar, an diesem Tag wird Gericht geübt und dieser Tag ist ein Tag, an dem der Herr den Hochmütigen demütigen wird. Und drittens, der Tag des Herrn ist unzertrennlich mit dem Wiederkommen Jesu auf diese Erde verbunden. Also man kann die beiden auch nicht voneinander, oder man sollte sie nicht voneinander trennen. Dementsprechend also auch mit der Entrückung, mit der Abholung der Gemeinde. Paulus thematisiert diese Frage oder diesen Punkt der Entrückung im 4. Kapitel. Und jetzt geht er auf das Thema der Wachsamkeit ein und das wollen wir auch heute beleuchten. Im Neuen Testament finden wir außerdem einige Stellen, es gibt viel mehr, ich habe jetzt nur zwei mitgebracht, wo der eindeutige Hinweis steht, dass der Herr Jesus eben wiederkommen wird. Hebräer 9, Vers 28 zum Beispiel, so wird auch Christus zum zweiten Mal erscheinen. Jakobus 5, Vers 8, die Ankunft unseres Herrn ist nahe gekommen und noch viele Stellen mehr. Warum dürfen wir uns so sicher sein? Ich habe das ja jetzt so aufgeschrieben, der Tag des Herrn wird kommen. Auch Paulus sagt das ganz klar, der Tag des Herrn wird kommen. Warum dürfen wir uns so sicher sein, dass das passieren wird? Erstens, es ist eine fest beschlossene Sache bei Gott. Das finden wir im Alten Testament immer wieder. Aber andererseits liefert uns die Bibel sehr, sehr zuverlässige Argumente, warum das so sicher ist. Und zwar mit der Anzahl der erfüllten Prophetien. Wir haben in der Bibel etwas über 5000 Prophetien, von denen sich bis jetzt schon 3200 und noch ein paar erfüllt haben. Und zwar exakt. Eine der recht aktuellen Prophetien zum Beispiel, die heute ein ganz großes Problem für Bibelkritiker darstellt, ist die Existenz des Staates Israel. In der Bibel wird vorhergesagt, die Juden werden zerstreut in alle Enden der Welt und dann, nach ganz langer Zeit, werden die Juden wieder einen Staat bekommen. Seit 1948 ist dieser Zustand trotz Hass, trotz Verfolgung eingetreten. Zufall? Unwahrscheinlich, höchst unwahrscheinlich sogar. Und so dürfen wir uns ganz sicher sein, Gottes Wort ist zuverlässig, der Tag des Herrn wird kommen. Weiter fährt der Apostel fort, indem er schreibt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Ihr schaut schon auf die Uhr, wir haben nicht so viel Zeit und ich bin jetzt erst beim zweiten Wort. Keine Sorge, mit der Detailtiefe werden wir nicht weitermachen. Aber dieser Satz ist sehr, sehr wichtig für den Anfang, weil das, was gleich kommt, baut alles darauf auf. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Paulus hat gerade die Frage beantwortet, was wird passieren? Der Tag des Herrn kommt. Jetzt beantwortet er die Frage, wie wird das passieren? Er wird kommen wie ein Dieb. Und ich denke, ich muss keinem in diesem Raum erklären, was ein Dieb ist. Ein Dieb ist ein Mensch, der uns schadet. Ein Dieb ist ein Mensch, der sich nie vorher anmeldet. Der ruft nicht an und sagt, hast du heute Abend schon was vor? Das wäre super, dann würde ich nämlich gern vorbeikommen. Sondern ist jemand, der kommt völlig unvorbereitet, also er selbst nicht, aber wir sind in der Regel völlig unvorbereitet, wenn er kommt. Er kommt überraschend und in der Regel kommt er nicht wie der Weihnachtsmann, um Geschenke zu bringen, sondern vielleicht eher, um Sachen mitzunehmen. Ja? Also er bringt Unheil und mit diesem Ausdruck beantwortet Paulus die Frage, wie wird das genannte Ereignis geschehen? Und hier möchte ich erwähnen, dass auch diesen Ausdruck gebraucht Paulus natürlich nicht zum ersten Mal. Er bezieht sich auf den Ausruf von Jesus, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Er wird kommen wann? In der Nacht. Wir haben gerade schon festgestellt, den genauen Zeitpunkt können wir gar nicht wissen. Aber Paulus schreibt weiter, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also auf die Frage, wann kommt der Tag des Herrn, können wir ganz pauschal antworten, in der Nacht. Nun, wie verstehen wir diese Aussage jetzt richtig? Will das Wort Gottes uns damit sagen, dass der Tag des Herrn nur auf einer Seite der Erdkugel stattfinden wird, nämlich auf der Schattenseite? Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem lohnt es sich, darüber nachzudenken, was die Nacht eigentlich ist. Ja? Ganz allgemein aus Sicht der Astrophysik sozusagen. Die Nacht ist die Zeit zwischen Abend und Morgen. Das ist der einfachste Weg, das zu erklären. Nach einer Nacht kommt immer ein Morgen. Das ist schon mal sehr interessant. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Außerdem ist die Nacht immer auf der Seite der Erdkugel, die gerade von der Sonne abgewandt ist. Zu diesem Zustand kommt es dadurch, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, während sie sich generell um die Sonne dreht. Ja? Und das ist ganz wichtig zu wissen. Die Nacht besitzt nicht nur einen Zeitaspekt, die Zeit zwischen Abend und Morgen, sondern vor allem einen Lichtaspekt. Die Nacht ist also die Zeit, oder besser gesagt der Zustand, in dem es ganz dunkel ist. Und genauso ist das Bild hier im geistlichen Sinne zu verstehen. Der Zeitpunkt, an dem der Tag des Herrn kommen wird, ist eigentlich ein Zustand. Man könnte lesen, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb, wenn es ganz dunkel ist. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt uns ganz klar, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ganz plump gesagt ist Dunkelheit also alles, wo Gott nicht ist. Alles, wo weder das Wort Gottes noch sein Wesen gelebt und regiert werden. Paulus gibt uns in einem seiner letzten Briefe oder vermutlich in seinem letzten Brief an Timotheus eine prophetische Beschreibung über die Gesellschaft ab, die in den letzten Tagen vor dem Tag des Herrn leben wird. Und ich werde die Verse gleich einmal vorlesen. Und ihr müsst nur aufmerksam zuhören und einfach mal so überlegen, findet ihr davon ein paar Eigenschaften in unserer Gesellschaft wieder oder nicht? Ich lese aus 2. Timotheus 3, Vers 1, ein paar Verse, dann irgendwann höre ich dann auf und dann lese ich in 4, Vers 3 weiter. Dies aber wisset, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, seine Kraft aber verleugnen. Kapitel 4, Vers 3 lese ich weiter, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich selbst aber zu Fabeln und Mythen hinwenden. Nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, diese sündigen Eigenschaften hatten die Menschen damals genauso. Also die gab es damals auch. Das war jetzt, Paulus hat nicht gesagt, wir leben in einer heilen Welt und später wird alles schlimmer und früher war alles besser. Nein, die gab es damals auch. Aber Paulus sagt, dass die Menschen der letzten Zeit, die gesamte Gesellschaft, wird so massiv von diesen Punkten, von diesen Eigenschaften geprägt sein. Sie werden die wahre Lehre nicht mehr hören wollen. Sie werden sich zu Mythen und Fabeln wenden. Also man kann das mal googeln, wie viele Fantasy-Filme in den letzten 10, 20 Jahren gedreht und veröffentlicht wurden. Das ist unfassbar. Also unsere Kinos werden überschüttet von Filmen, von Superhelden, von Fabeln, von Mythen. Das ist, finden wir heute alles wieder. Also wer denkt, dass Fabelgeschichten nur ein altes Überbleibsel aus dem Deutschunterricht ist, das ist falsch. Das gibt es heute genauso. Und diese Beschreibung ist erschreckend präzise. Das klingt bis hierhin relativ düster. Und umso ermutigender ist es dafür aber, den nächsten Punkt vor Augen zu führen. Und so gehen wir weiter. Wie gesagt, es wird nicht mehr ganz so detailliert wie am Anfang. Für Kinder gibt es gute Nachrichten. Im Text geht es weiter ab Vers 4. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Paulus schreibt diesen Brief ja an die Gemeinde in Thessalonik. Er schreibt diesen Brief also an Menschen, die Kinder Gottes geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus. Und er sagt, du, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht mehr ein Mensch der Nacht. Du bist mit deinem Leben nicht mehr in der Finsternis. Das ist die Aussage hier. Aber Paulus, könnte man jetzt fragen, siehst du nicht, dass sowohl ihr damals als auch wir heute umzingelt von der Finsternis leben? Doch natürlich, wir sind zwar umringt von der Nacht, aber wir selbst, wenn du Christus angenommen hast, dann gehörst du auch dazu, wir selbst sind nicht mehr von der Nacht, so wie es Vers 5 sagt. denn wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Wir haben durch Christus eine neue Natur bekommen. Statt Nachtmenschen sind wir jetzt Tagmenschen geworden. Versteht ihr? Wir leben also quasi, man kann sich das vorstellen, wir leben quasi in einem Ort, in dem es Nacht geworden ist, es ist dunkel, aber in unserem Haus brennt das Licht. Johannes 12, Vers 46 sagt, da sagt Jesus das, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass jeder, der an mich glaubt, nicht mehr in der Finsternis bleibe. Und Epheser 5, Vers 8, da sagt Paulus das an bereits wiedergeborene Christen, denn einst wart ihr Finsternis, also auch selbst Teil dessen, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt also als Kinder des Lichts. Diese sehr ermutigenden Worte sind also an Kinder Gottes gerichtet. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du diese Worte für dich in Anspruch nehmen. Und die Lektion besteht eigentlich aus zweierlei. Erstens, Kinder des Lichts brauchen keine Angst vor dem Dieb zu haben. Der Tag des Herrn ist nicht das Gericht für die Kinder Gottes. Die zweite Lektion ist aber auch, das betont Paulus hier, Kinder des Lichts sind nicht Kinder der Finsternis. Das scheint zwar logisch zu sein, aber Paulus betont das und wir werden gleich auch sehen, warum. Für Kinder des Lichts gibt es gute Nachrichten, ja, aber kein Ruhekissen. Und das führt uns zum fünften Punkt. Und der Abschnitt, den wir jetzt behandeln, ist eigentlich der Kernabschnitt. Das heißt nicht, dass alles vorher unwichtig war, aber jetzt wird es richtig wichtig. Bis jetzt hat Paulus viele Informationen weitergegeben. Ja, der Tag des Herrn wird kommen, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb, er wird in der Nacht kommen. Und wenn du als Christ, wenn du Christus bereits angenommen hast, wenn du ein Christ bist, dann lebst du im Status Licht. Schön, gut und wichtig. Aber was sollen wir jetzt tun, Paulus? Was sollen wir jetzt daraus lernen? Und genau das kommt jetzt. Also, liebe Kinder Gottes, ihr wisst jetzt das Wichtigste. Also, nicht schlafen. Wir lesen ab Vers 6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein, denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht. Die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Welche Bilder hat Paulus bis jetzt verwendet? Das Hauptbild, das er bis jetzt verwendet hat, ist das Bild von Tag und Nacht, richtig? Er hat noch den Dieb verwendet oder die Schwangere, davon haben wir auch gelesen. Aber das Hauptbild ist das Bild von Tag und Nacht. Wir haben aber festgestellt, dass Paulus sowohl bei der Nacht als auch beim Tag nicht den Zeitaspekt, sondern den Lichtaspekt meint. Dabei ist die Nacht die Dunkelheit, die Trennung von Gott, der aktuelle Zustand der Gesellschaft unserer Welt. Der Tag ist das Licht, der Zustand von Gottes Gegenwart. Und der Zustand im Herzen eines Menschen, der die Rettung Christi im Glauben angenommen hat. Und jetzt wird dieses Bild weiter ausgebaut. Es bekommt sozusagen Farbe, indem Paulus zu den Zuständen jetzt auch noch Handlungen hinzufügt, nämlich Schlafen und Wachen. Was ist nun Schlafen in unserem alltäglichen Verständnis? Ich habe das einmal so versucht zu formulieren. Schlafen ist, unserer menschlichen Natur zu folgen, wenn die Nacht eintrifft. Ja? Also die Nacht kommt, wir werden müde, es wird dunkel und das Gemütlichste und Schönste, was man dann eigentlich nur noch machen kann, ist ins Bett zu fallen. Und wir Menschen, wir biologisch, wir brauchen diesen Schlaf, es ist etwas Wichtiges für uns, wir brauchen diese Ruhe, aber wir stellen fest, ich zumindest stelle das fest, mit Sicherheit bin ich da nicht der Einzige, dass jeden Morgen, wenn ich um kurz nach fünf aufstehen will, da kostet es mich unfassbar viel Überwindung und Kampf, wach zu werden oder wach zu bleiben. Es ist viel gemütlicher, einfach im Bett liegen zu bleiben. Und ich wundere mich darüber, wie viele gute Argumente mein Bett jeden Morgen hat. Es ist irgendwie immer schwierig. Das Problem ist, ich muss nicht so früh aufstehen, aber ich will, damit ich ein bisschen früher zur Arbeit komme. Und das macht es noch schwieriger. Und wenn ihr keine Fahrgemeinschaft habt, dann ist es noch schwieriger. Also das kennen wir alle. Aber abgesehen davon, dass Schlafen sehr gemütlich ist, ist es außerdem die höchste Form der Unaufmerksamkeit. Es ist der gefährlichste Zustand für einen Soldaten und es ist der größte Feind des Wächters. Was bedeutet Schlafen also im Geistlichen übersetzt? Und das ist sehr praktisch. Schlafen bedeutet nichts anderes, als der Natur der Nacht gehorsam zu sein. Mit anderen Worten, für diese Welt, im Sinne dieser Welt, nach den Wünschen dieser Welt zu leben. Das sind nicht nur die Punkte, die wir gerade in 2. Timotheus gelesen haben, Geschwister. Damit ist nicht nur gemeint, in schwerer Sünde zu leben, damit ist auch gemeint, die Ewigkeit völlig aus dem Blick zu lassen. Jesus nennt das mit anderen Worten Schätze auf dieser Erde sammeln. Den Fokus nur auf das zu haben, was eines Tages vergehen wird. Und wachen? Wachen ist genau das Gegenteil. In Vers 9 gibt Paulus schon einige Hinweise. Er sagt, wir sollen in der Liebe und im Glauben leben, ja, diesen Brustpanzer der Liebe und des Glaubens anziehen. Wir sollen den Helm der Hoffnung tragen. Aber wesentlich praktischere Informationen finden wir an anderen Stellen der Bibel. Also hier später geht es auch sehr praktisch in dem Brief weiter, aber konkret diesbezüglich finden wir in 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11 sehr, sehr praktische Hinweise zum richtigen Wachen, sage ich mal. Und ich möchte das gerne vorlesen, das werde ich aus der NGÜ vorlesen, weil das ist ganz wichtig und da darf keiner die Ausrede bringen, das habe ich nicht verstanden. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt es uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne auf, ohne zu murren. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade Gottes, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, dann soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und Geschwister, wisst ihr, was interessant ist? Zum einen spricht Paulus hier zu den Thessalonichern, wenn es um das Thema Wachen geht, dann spricht er nicht von oben herab. Er sagt, Thessalonicher, ihr seid ja alle noch so jung, 3 Wochen nur Zeit gehabt, ihr müsst ganz besonders aufpassen. Er sagt, lasst uns wachen, wir müssen wachen, wir dürfen nicht schlafen. Er zieht sich da selbst voll mit rein. Und der andere Punkt, der interessant ist, ist der, dass wir fast immer, wenn Paulus oder die anderen Apostel über das Thema Wachsamkeit sprechen, finden wir kurz danach eine Aufforderung zum ganz praktischen Christsein. Direkt im Anschluss an das Wachen kommt, lebe in der Liebe, sei gastfreundlich, vergebt einander. Ganz praktische Dinge, die in unserem praktischen Leben passieren. Und somit möchte ich zu dieser Schlussfolgerung kommen, die beste Form der Wachsamkeit ist gelebter Gehorsam. So einfach. Manchmal machen wir uns vielleicht die Sorgen, ja, aber wenn ich wachsam bin, ich bin auf Arbeit und ja, ich denke jetzt gerade an meine Masterarbeit, da kann ich ja nicht immer an die Wiederkunft des Herrn denken. Nein, aber das bedeutet Wachsamkeit nicht. Wachsamkeit bedeutet, ganz einfach gehorsam zu sein. Was Gott uns in seinem Wort sagt, leben. Wenn du ein Kind des Lichts bist, sollst du im Licht leben, ganz einfach. Und was fehlt jetzt noch? Die Frage nach dem Wozu. Wozu schreibt Paulus das alles? Warum macht er sich die Mühe, die Christen an die Wiederkunft Christi zu erinnern, ihnen den Zustand der Welt zu beschreiben, ihren Zustand als Christen zu beschreiben und dann zu dieser unmissverständlichen Aufforderung der Wachsamkeit zu kommen? Warum macht er das? Und die Antwort, die finden wir im nächsten Vers. Denn. Dieses kleine Wörtchen denn. Denn Gott hat was mit uns vor. Es lohnt sich, wach zu bleiben. Oh, schade, sieht man den letzten Rest nicht. Aber ich habe es ja gesagt. Es lohnt sich, wach zu bleiben. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Gott möchte die Ewigkeit mit dir und mit mir verbringen. Das will er. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Geschwister, manchmal empfinden wir es als anstrengend und lästig, ständig gegen diesen geistlichen Schlaf zu kämpfen, denn es kostet ja keine Anstrengung, jeder Lust, jedem Reichtum, jedem Ruhm, jeder Versuchung einfach nachzugeben. Dafür kriegen wir den Lohn sogar direkt auf der Erde, das ist total super. Aber Gott hat uns eine Verheißung für etwas Ewiges gegeben. Er hat uns die Verheißung einer ewigen Ruhe gegeben. In Hebräer 4, da können wir das lesen und ich finde das Bild der Tag vom Tag und Nacht so perfekt, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin nachts die ganze Zeit wach, aber ich habe die Verheißung, auf mich wartet ein Morgen, ein ewiger Morgen, an dem ich eine ewige Ruhe erleben darf. Ist das nicht wunderbar? Wenn du Christus angenommen hast, sein Kind geworden bist, dann sollst du wachen, denn auf dich wartet dieser ewige Morgen. Ein Tag, in dem der Ewige selbst das Licht sein wird. Eine Zeit, in der es keine Nacht mehr geben wird. Schwester, jetzt bekommt dieses Bild nochmal eine ganz neue Farbe, oder? Keine Nacht mehr in der Ewigkeit? Das bedeutet viel mehr als einfach nur, dass es nicht dunkel ist. Es wird diesen Kampf des Wachens nicht mehr geben müssen. Also den wird es nicht mehr geben, Punkt. Und ob du es glaubst oder nicht, dein Wachen, dein Leben mit Gott hier auf dieser Erde, es wird deine Ewigkeit beeinflussen. Jesus fordert uns auf, Schätze im Himmel zu sammeln. Er fordert uns auf, das Ewige, das, was niemals vergehen wird, niemals aus dem Blick zulassen. Lasst uns also unseren Blick auf Christus richten. Lasst uns wach sein, lasst uns bereit sein, wenn er kommt, alle Zeit bereit. Und bevor ich jetzt gleich die Punkte zusammenfasse, möchte ich eine ganz kleine Erklärung oder eine kurze Erklärung zu Vers 10 geben. Mit der Aussage, sei es, dass wir wachen oder schlafen, relativiert Paulus nicht die Aufforderung zu wachen. Ganz, ganz wichtig. Wir sollen nicht schlafen. Die Aufforderung in Vers 6 steht nach wie vor. Wir sollen wachen. Wir sollen wachen, weil Gott es uns sagt und wir ihm gehorsam leben sollen. Deswegen sollen wir wachen. Aber das Wachen als Tat ist keine Zusatzleistung, die du erfüllen musst, um dir die Rettung zu verdienen. Das müssen wir trennen. Manchmal kommen wir ein bisschen in diesen Arbeitsmodus, dass wir sagen, du musst wachen, weil wenn du nicht wachst, dann kommst du nicht mehr in den Himmel. Aber Christus allein rettet dich durch sein Blut, wenn du sein Angebot im Glauben annimmst, nicht deine Wachleistung. Und so wie Paulus das hier sagt, wird uns auch klar, dass in diesem scheinbaren Ruhekissen, manche Menschen interpretieren das als ein Ruhekissen, eine viel größere Warnung steckt. Es wird Christen geben, die werden von der Ankunft unseres Herrn Jesus völlig überrascht sein. Und dann werden sie im Preisgericht stehen, 1. Korinther 3, das nehmen wir gerade mit der Gemeinde durch, feststellen, dass sie viel mehr für irdische Dinge, für Ruhm, für Geld und für Reichtum gelebt haben, als für himmlische Schätze. Und alle ihre Werke werden wie Stroh verbrennen. Ups. Und mit den Konsequenzen eines solchen irdischen Lebens werden sie in die Ewigkeit eingehen. Geschwister, Ewigkeit. Nicht 70 Jahre, nicht 100, auch nicht 200. Ewig. Ist dir klar, dass du mit deinem Leben hier auf dieser Erde Ewigkeit beeinflusst? Ist dir das klar? Ich bin erst 24, aber ich habe das Gefühl, das ist innerhalb von einem Jahr vergangen, das ganze Leben. Also ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist. Und ich glaube, ich könnte jetzt durch die Reihe gehen und jeden der älteren Geschwister fragen und auch der etwas älteren. Und die werden mir alle sagen, das Leben geht unfassbar schnell vorbei. Diese 70 Jahre, diese 80, diesen... Geschwister, es lohnt sich, Gott gehorsam zu sein. Es lohnt sich, zu wachen. Lasst uns das mitnehmen. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, der Tag des Herrn wird kommen. Das haben wir gehört. Gottes Wort ist absolut zuverlässig und an dem Kommen wird sich garantiert nichts mehr ändern. Dieses Kommen, dieser Tag des Herrn, ist eine fest beschlossene Sache bei Gott. Er wird kommen wie ein Dieb, unerwartet, unheilbringend, überraschend. Er wird kommen in einem Zustand der vollkommenen geistlichen Verdorbenheit dieser Welt. Und in diesem Zustand lebt unsere Gesellschaft aktuell, beziehungsweise sie steuert eine Vertiefung in diesem Zustand an und ein Richtungswechsel ist nicht in Sicht. Hoffnung und Freude gelten aber für die, die Gottes Kinder sind, die er in sein Licht gestellt hat. Also falls du noch kein Kind bist, dann möchte ich dich aufrufen. Noch ist der Tag der Gnade, noch ruft Gott und noch darfst du kommen. Noch darfst du auch ein Kind dieses Lichts werden. Fünftens, nicht schlafen. Hüte dich vor der Gemütlichkeit, in die Hingabe fürs Weltliche zu verfallen. Sei bereit und lebe als ein solcher, den Gott in sein Licht gestellt hat. Die Anleitungen dafür stehen alle in der Bibel, sind kinderleicht zu verstehen. Geschwister, also die Anleitung zum praktischen Leben, da gibt es so gut wie kaum theologische Debatten darüber, weil es so einfach ist. Man kann da nicht verschiedene Sachen auslegen. Liebt einander, was soll man da machen? Seid gastfreundlich, was soll ich da denn auslegen? Das ist ganz einfach. Gehorsam sein. Perspektive Ewigkeit. Und sechstens, dieses Wachen wird ein Ende haben. Gott hat nämlich viel mit dir vor. Ja, dieses Leben ist erst der Anfang. Es lohnt sich, wach zu bleiben. Der ewige Morgen in der Herrlichkeit wartet auf die, die in Christus sind. Also seid bereit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Wer beten möchte, darf das gerne tun und ich schließe dann ab. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der lebendige Gott. Du bist auf diese Welt gekommen. Du bist ein Mensch geworden. Und du hast uns den Weg bereitet zum Vater. Du hast alles gemacht, um uns aus der Finsternis zu ziehen und in das Licht zu stellen. Du hast alles dafür bereits vorbereitet und du rufst, du wartest. Du wartest, weil du nicht willst, dass jemand verloren geht, so wie Petrus es schreibt. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden, das willst du. Und deswegen wartest du immer noch, deswegen bist du bis jetzt immer noch nicht gekommen. Und Herr, noch ist der Tag der Gnade, noch können wir kommen, noch können wir in dieses Licht eintreten oder von dir gerettet werden, Herr. Und bitte erinnere uns daran. Aber wenn wir bereits Christen sind und alle die, die bereits deine Kinder sind, bitte erinnere uns daran und mach es uns wieder und wieder deutlich, dass wir wachen sollen. Herr, dadurch verdienen wir uns nichts, dadurch werden wir nicht bessere Christen, dadurch sind wir nur gehorsam. Und das möchtest du. Du möchtest, dass wir im Gehorsam leben, Herr, und wir möchten dich bitten, erinnere uns daran. Hilf uns im Gehorsam dir gegenüber zu leben. Dein Wort als den einzigen und alleinigen Maßstab für unser Leben zu nehmen und nur das zu tun, was du sagst, Herr. Bitte mach uns das klar. Und schenk uns ein wachsames Herz, einen aufgeweckten Geist, Herr, und Nüchternheit. Und komme bald, Herr Jesus. Wir danken dir für deine Liebe. Amen.